Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mycelium Podcast, in dem mir heute der Timo erklärt, wie das mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften funktioniert. Hallo Timo.
Hallo Tobi.
Zuallererst möchte ich noch eine kleine Bitte an unsere Podcast-Gemeinschaft richten. Erzählt doch mal euren Freundinnen und Freunden von uns, was das hier für ein cooler Podcast ist. Vielleicht haben die auch Interesse, ein bisschen mehr über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften zu lernen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir vielleicht noch ein paar neue Mitglieder begrüßen könnten. Das fänden wir echt klasse und das würde uns ein bisschen helfen. Aber kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Heute geht's um und über Gemeinschaften. Früher war alles besser, heute aber auch. Wie kommen wir zu diesem Titel, Timo?
Ja, das ist sehr spannend. Diesen Titel, früher war alles besser, heute aber auch, haben wir schon seit dem Anfang dieses Podcasts als eine Folge, die wir unbedingt mal machen wollten. Und es geht im Wesentlichen darum, dass ja viele Leute oder viele Menschen mit dem Begriff Gemeinschaft ja Bauchschmerzen haben und sich damit nicht so wohl fühlen. Und wir gerade diesem Gefühl oder diesem Unbehagen gegenüber Gemeinschaft Raum geben möchten, weil wir wirtschaften ja auf Basis von Gemeinschaften und da sollten wir dem mal nachspüren, wo das liegen oder wo das herkommen könnte.
Ich muss ja sagen, für mich klingt das Wort Gemeinschaft auch gerne mal so ein bisschen altmodisch. Wie kommt das?
Genau, also ich glaube, auf der einen Seite ist es so, dass die Menschen dann eben direkt an so etwas wie Familien denken oder an Dorfgemeinschaften. Und es fehlt tatsächlich auch so etwas wie ein positiver Bezug dazu. Also man weiß häufig gar nicht mehr so richtig, was eigentlich Gemeinschaft ist. Man hat ein Gefühl, eine Ahnung, aber es ist ein bisschen diffus. Es ist eher etwas, was von dem Sprachgebrauch genutzt wird, aber auch nicht wirklich differenziert. Also was wir zum Beispiel häufig benutzen, ist das englische Wort Community. Und da fragen wir uns auch gar nicht so richtig, was eigentlich dahinter steckt. Und dazu kommt, dass halt eben die großen Theorien des 20. Jahrhunderts gegenüber der Gemeinschaft als menschliche Organisationsform durchaus kritisch gegenüber aufgestellt waren. Also sowohl Sozialismus, Kommunismus als auch Kapitalismus sahen in Gemeinschaften tatsächlich etwas, was entwicklungshemmend ist, was dafür führt, dass eben der Fortschritt eben aufgehalten wird, dadurch, dass Menschen halt eben in zum Beispiel Dorfgemeinschaften oder Familienbanden verhaftet werden, nicht mobil werden und dadurch die Gesellschaft nicht so entwickeln kann, wie es denn möglich wäre. Da waren sich die beiden großen Theorien sehr einig. Woran sie sich nicht einig waren, war dann, wie dann aus dieser Mobilität heraus entstandene Fortschritt dann eben verteilt wird. Aber das ist klar. Was ich eben angedeutet habe, ist, dass gerade dieser Dualismus aus Gemeinschaft und Gesellschaft hat im 19. und 20. Jahrhundert war sehr prägend. Ja? Die Menschen haben früher eher auf Basis von Gemeinschaften gelebt und gewirtschaftet. Und die Entstehung der Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts von Menschen, die nicht mehr so eingebettet sind in ihre Familienkontexte oder auch sozialräumliche Kontexte, dort wo sie leben, das war im Grunde das prägende Paradigma oder das prägende Art zu denken, wie wir. Und so ist es jetzt, so meine These, für viele Leute von uns eher ungewohnt, wieder über Gemeinschaft zu sprechen und auch wieder positiv zu besetzen.
Jetzt hast du Gemeinschaft gesagt, Gesellschaft. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied?
Genau, also Gemeinschaft ist in der Regel etwas, was man eben beschreibt. Es ist eine überschaubare Anzahl von Menschen, die eine soziale Gruppe, die tatsächlich überschaubar ist, also zum Beispiel die Familie oder aber auch eine Gemeinde, das Dorf, vielleicht auch ein Freundeskreis. Grundsätzlich ist das auch etwas, was irgendwo gesagt wird, dass das so die ursprüngliche Art und Weise ist, wie Menschen eben auch zusammenleben, ja. Und was hier herrscht, hat ein krasses Wir-Gefühl und ein unglaublich hohes Maß an eben Solidarität untereinander, das eigentlich keine Grenzen kennt, das ist sowas wie ein universelles Solidaritätsversprechen, in dem Sinne, dass man auch Menschen, die eben ja vielleicht Dinge falsch machen, nicht ausgeschlossen werden deswegen. Also man versucht halt auch die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, innerhalb dieser Gemeinschaft in der Regel gut zu verteilen. Also jetzt mal sehr idealtypisch. Und Gesellschaft ist eher etwas, was eben auch umreißt, das sind Menschen, die an bestimmten größeren Orten oder größeren, also zum Beispiel in einer Stadt oder aber auch natürlich innerhalb einer Nation eben zusammenleben, die haben dort, hierbei geht's, dieses Wir-Gefühl wird hier in der Regel eher über Gesetze, also zum Beispiel in Deutschland über das Grundgesetz zum Beispiel gestiftet, aber auch über bestimmte Rechte und Pflichten, die jeder Einzelne hat. So klassischerweise, was Gesellschaft gestiftet hat, war zum Beispiel sowas wie Wehrpflicht oder so. Das hat ganz bewusst die Gemeinschaft überschritten und du musstest dich einem größeren Ganzen unterordnen. Aber natürlich auch so etwas wie Rechte, ne, dass du zum Beispiel wählen kannst in unseren modernen Gesellschaften. Dass du ein Grundgesetz hast, was die Art und Weise strukturiert, wie wir zusammenleben. Was man merkt, ist, es geht hier kennen sich die Leute nicht mehr in der Gesellschaft. Ja? Das ist ein großer Unterschied zur Gemeinschaft.
Gelingende Beziehungen, Gemeinschaften, darüber haben wir jetzt gesprochen. Wo kommt da Ökonomie ins Spiel?
Gesellschaften zum Beispiel sind ja auch Institutionen, wo die Menschen sich nicht direkt kennen müssen. Ne? Im Gegensatz zu Gemeinschaften, dort kennt man sich, aber in Gesellschaft musst du dich nicht kennen. Ja? Und trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass die Gesellschaft also funktionieren kann. Und ein guter Mechanismus für Gesellschaften zum Beispiel miteinander zu wirtschaften oder ein praktikabler ist zum Beispiel wiederum der Markt, weil hier eben auch keine direkte persönliche Beziehung notwendig sein muss. Und bei Gemeinschaften wiederum ist es was anderes. Also hierbei geht es explizit eben darum, dass Menschen eben miteinander wirtschaften, die sich kennen, die eine Beziehung miteinander haben, die sich auch die sich solidarisch aufeinander beziehen, wo es so etwas wie eine moralische Ökonomie geht. Ne? Also dort, wo du den anderen nicht kennst, ja, dann bist du vielleicht auch versucht, ihn mal übers Ohr zu hauen oder das Maximale rauszuholen, aber der Müller, der zum Beispiel in einem Dorf des 19. Jahrhunderts lebt, der konnte zwar versuchen, seine Preise möglichst hoch hochzusetzen, aber wenn es bestimmte Schwellen beschritten hat, gab es zum Beispiel Untersuchungen aus Großbritannien, da sind dann die Frauen gekommen mit den Mistgabeln und haben den Müller dann auch daran erinnert, dass sie gerne auch das Brot brauchen, um was zu essen zu haben. Und so haben sich dann die Preise ganz anders reguliert als nur über Angebot und Nachfrage, sondern auch darüber, dass man halt in bestimmten Räumen gelebt hat, wo zum Beispiel auch so etwas wie der Staat noch nicht so existent war.
Also war es dann früher ganz normal, dass wir auf Basis von Gemeinschaften gewirtschaftet haben?
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war es ja tatsächlich auch so, oder auch des 19. Jahrhunderts, dass die Menschen gar nicht so mobil waren. Also sowohl in ihrer Art und Weise zu reisen, aber auch mobil auf der sozialen Skala, ne? Also Aufstieg und Abstieg war gar nicht so groß möglich und es war abhängig davon, wo du reingeboren wurdest. Ne? Du hast die Berufe deiner Eltern angenommen. Und war es das dann im Grunde, was deine Eltern vorher waren, ja? Und hast mit ein paar Ausnahmen dann in der Regel auch dort gelebt, wo sie gelebt haben und hast mit den Menschen gewirtschaftet, die um dich herum gelebt haben. Und das hieß also, es war auf der einen Seite eine Ökonomie auf Basis der Kernfamilie, und dann aber auch mit der Dorfgemeinschaft, also den Menschen, die halt in unmittelbarer Umgebung gelebt haben. Ja? Also bei Städten war es immer schon was anderes, aber auch große Städte ist etwas, die sind auch erst später gewachsen. Also auch Städte waren lange Zeit relativ klein, kleine Handelszentren tatsächlich, wo Märkte auch immer mehr existiert haben. Aber früher war eher das Leben auf dem Dorf und das Leben auf dem Land in solchen Gemeinschaften eher das Übliche, die Stadt eher die Ausnahme. Und dort hat der Markt nicht so die zwangsläufig große Rolle gespielt, sondern eben, dass man ja mit Menschen gewirtschaftet hat, die man direkt kennt und mit denen man eben langfristige Beziehungen eben aufgebaut hatte. Und was eben passiert ist, ist, dass mit der Entwicklung des Kapitalismus in den letzten 200 Jahren diese Strukturen immer mehr aufgebrochen sind, auch in Verbindung mit ja, zum Beispiel mit der Entwicklung der Eisenbahn oder auch ja, des Automobils und so weiter, also Technologien, die den Menschen buchstäblich mehr Reichweite gegeben haben, aber dann auch gesellschaftlichen Entwicklungen, die den Leuten eben Aufstiegschancen gegeben haben. Und so ist es halt eben, dass das klassische Wirtschaften auf Basis zum Beispiel von Kernfamilien immer mehr oder auch auf Basis von Dorfgemeinschaften immer mehr aufgebrochen worden. Und ja, und die Gemeinschaft hat als Basis einer der Ökonomie immer mehr an Bedeutung eben verloren. Genau, diese Entwicklung gab es, genau. Aber sie war lange Zeit, also überwiegende Zeit in unserer Geschichte, durchaus von großer Bedeutung.
Kannst du dazu nochmal den Unterschied von intentionalen Gemeinschaften und natürlichen Gemeinschaften beschreiben?
Genau, also wir sprechen ja, wir machen häufig ja diesen Unterschied, und natürliche Gemeinschaften, das habe ich heute ja schon beschrieben, das beschreiben wir halt eben tatsächlich zum Beispiel die Kernfamilie, ja. Das heißt, oder die Familie an sich, du wirst halt eben in einen bestimmten Familienkontext hineingeboren, an einen bestimmten Ort, und das heißt, das kannst du jetzt erstmal nicht direkt beeinflussen, ja. Also du als Individuum wirst da eben hineingeboren, und diese natürliche Gemeinschaft, gerade auch die Kernfamilie, ist ja bei uns immer noch intakt. Also man wirtschaftet in der Regel, also das ist, dass man bestimmte Leistungen erbringt für andere, das ist häufig ja nicht mehr so die Regel, im Gegensatz zu früher. Aber tatsächlich wirtschaftet man immer noch untereinander. Also man ist untereinander solidarisch, man teilt Einkommen und Vermögen und Wohnraum und so weiter. Das ist die natürliche Gemeinschaft, und intentionale Gemeinschaften sind jetzt wiederum Leute, die gerade in unserer heutigen modernen Gesellschaft, wo eben Mobilität existiert, wo Menschen sich selber entscheiden können, was sie werden möchten und was sie machen möchten, sich ganz bewusst dazu entscheiden, mit anderen Leuten eine Gemeinschaft zu gründen. Ne? Also was bekannt ist, sind zum Beispiel genau, Orte, wo man zusammen wohnen möchte, aber, und das ist halt unser großes Thema, ist Gemeinschaften zu gründen, um ja, bestimmte Leistungen zu erbringen, um da auch auf Basis dieser Gemeinschaften zu wirtschaften. Also zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft zu gründen. Ja? Genau. Und hier entscheiden sich also Individuen, die Möglichkeit dazu haben, aus einer freien Entscheidung heraus mit anderen Leuten ganz bewusst eine Gemeinschaft zu bilden, untereinander solidarisch zu sein, Beziehungen aufzubauen und ja, eine andere Form der Ökonomie einzuproben. Genau.
Was würdest du sagen? War das früher besser mit den Gemeinschaften?
Die Antwort ist natürlich nö. Ich hatte es ja so ein bisschen angesprochen. Also früher hatten die Leute keine Wahl. Also wir waren nicht so mobil. Menschen haben einen größten Teil ihres Lebens dort verbracht, wo sie auch gelebt haben. Manche zwei, drei Dörfer weiter vielleicht, aber das war so der Horizont. Es gab keine Entscheidungsfreiheit. Du hattest nicht die Wahl, dich groß zu entscheiden, und auch Individualität wurde nicht akzeptiert, ja, und unterdrückt. Also Institutionen wie die Kirche, oder auch das Patriarchat und anderes haben halt einfach dafür gesorgt, dass die Leute einfach in ihrer Linie blieben, das getan haben, was sie vorher gemacht haben. Und das war auch in gewisser Weise notwendig, um diese Ökonomie, die damals existiert hat, auch weiterlaufen zu lassen. Ja? Also für eine Familie war es unglaublich wichtig, dass die Art und Weise, wie sie wirtschaften, fortgeführt wird von der nächsten Generation, weil das eben den ganzen die Lebensgrundlage dieser Menschen eben gesichert hat. Also zum Beispiel, also wenn jemand Müller war, war es wichtig, dass dieser Betrieb weitergeführt wurde. Ja? Und da wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn sämtliche männliche Nachkommen, damals ging es nur um männliche Nachkommen, gesagt hätten, ich will jetzt aber Bildhauer werden, das wäre keine gute Sache gewesen, ja.
Also ist heute alles besser.
Ja, Ja, jetzt kommen wir quasi auf den Usus unseres Titels zurück. Kann man also sagen, dass heute alles besser ist? Wer diesen Podcast hört, weiß ja, dass wir mit der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft gerade strukturiert ist, überhaupt nicht zufrieden sind. Ja, also wir haben zwar heute mehr Entscheidungsfreiheiten und können mehr sind mobiler. Natürlich sind diese Privilegien auch sehr stark davon abhängig, immer noch aus welcher Schicht du kommst, aus welcher Klasse du angehörst und welche Bildung du hast. Aber theoretisch hat jeder die Möglichkeit, im Gegensatz zu früher, eben selber zu entscheiden, was er machen will und kann Chancen ergreifen, auch wenn die Möglichkeiten, diese Chancen zu ergreifen, durchaus unterschiedlich verteilt sind. Hier ist auf jeden Fall das halt eben passiert, dass halt eben diese Gemeinschaften wurden halt eben aufgebrochen. Wir leben in Gesellschaften, wir haben Rechte, und diese Rechte, zum Beispiel unser Grundgesetz strukturiert ja unsere Gesellschaft, sagt ja ganz explizit aus, dass wir zum Beispiel die Freiheit haben, unseren Beruf selber zu wählen, dass wir unseren Wohnort selber zu wählen haben. Das sind alles so Freiheiten, die waren früher alle überhaupt nicht selbstverständlich, deswegen stehen die auch in unserem Grundgesetz. Und das ist natürlich auf jeden Fall besser, ne? Wir haben bessere Bildung und so weiter. Was jetzt aber tatsächlich ja auch passiert ist, das hatte ich eben angedeutet, dass in diesen Gesellschaften, das heißt ja auch so, wir leben ja in einer Gesellschaft, ja, das bevorzugte Mittel der Ökonomie oder der Art und Weise, wie Ressourcen und Leistungen eben getauscht werden oder auch zu den Konsumenten kommen, produziert und zu den Konsumenten kommen, also die sogenannte Allokation, ist eben der Markt. Und der hier vorherrschend ist. Und der produziert natürlich eine ganze Reihe von Problemen. Dadurch, dass man sich untereinander nicht kennt, kann man sich auch übervorteilen. Aber dadurch, dass man zum Beispiel vielleicht auch das Land, auf dessen Basis man wirtschaftet, den Boden vielleicht auch nicht mehr so direkt kennt, kann man vielleicht auch ökonomische Strukturen oder Handelsstrukturen aufbauen, die die ökologischen Ressourcen, aber auch die sozialen Ressourcen, die benötigt werden, um bestimmte Güter, wie zum Beispiel Kartoffeln zu produzieren, es so zu strukturieren, dass das Land eben ausgebeutet wird und die Menschen, die es bestellen, eben auch. Eben weil man keine direkte Beziehung hat. Das, was ich oben angedeutet habe, das Stichwort moralische Ökonomie, dadurch, dass man die Menschen kennt, kann man halt nicht bis zum Letzten und mit ihnen halt auch in einer Beziehung steht, nicht bis zum Letzten quasi Ausbeutungsstrukturen anziehen. Das ist in der Gesellschaft oder in der Marktgesellschaft mit Marktbürgern durchaus möglich und real existierend gerade. Also wir haben ja das Problem, dass wir massiv über unsere Verhältnisse leben, nicht finanzieller Natur, sondern eben auf sozial und ökologischer Natur. Wir beuten mehr aus, als wir als wir regenerieren können.
Diese Ausbeutung verhindern und einfach solidarisch wirtschaften, ist das Tolle am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften?
Also das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften hat hier halt die Möglichkeit, eine neue Form der Ökonomie einzuführen, die vielleicht es schafft, die Nachteile einer Ökonomie nur auf Basis von Gemeinschaften und tradierten Familienwerten oder einer Marktgesellschaft eben zu minimieren und gleichzeitig die positiven Aspekte zu maximieren. Was ich damit genau sagen will, ist also, beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht es darum, dass Menschen sich halt eben aus freier Entscheidung, also wir wollen ja nicht Gesellschaft überwinden, sondern wir wollen ja weiterhin in unserer Gesellschaft leben als Bürger, aber wir können natürlich die Entscheidung treffen, dass wir den Markt weiter hinausdrängen wollen, dass wir nicht wollen, dass der Markt in allen möglichen Aspekten unseres Lebens eine große Rolle spielt und wir können halt eben selber entscheiden, aus unserer freien Entscheidung heraus, als Bürger dieser Gesellschaft, als Bürgerin dieser Gesellschaft, können wir sagen, wir wollen bestimmte Bedürfnisse auf Basis von Gemeinschaften bedienen. Und dann schließen wir uns ganz bewusst zu Gemeinschaften zusammen. Wir klären ganz bewusst, wie unser Binnenverhältnis ist, wie wir Entscheidungen treffen, was wir zum Beispiel, wie wir unsere Bedürfnisse bedienen wollen und beginnen dann zu wirtschaften. Ja. Und so können wir tatsächlich halt eben so eine soziale Innovation in Gang setzen. Und in der solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel funktioniert das ja ständig. Und wir zeigen in dem Mycelium-Kontext ja auch anhand von anderen Beispielen, wo das eben möglich ist. In unserer modernen Gesellschaft, wo Menschen eben alle Möglichkeiten und alle Freiheiten haben, sich zu entscheiden, was sie tun und zu lassen wollen, sich ganz bewusst dazu entscheiden, Gemeinschaften zu gründen, um dem Markt als Ort, als Organisationsformin bestimmten Bereichen eben ganz bewusst hinauszudrängen.
Ja, aber das kann ja auch nicht nur so easygoing sein, oder? Da gibt es doch bestimmt Herausforderungen.
Genau, also wenn man ein bisschen flapsig ist, unser Problem in den Gemeinschaften ist, dass wir niemanden haben, der Ordnung hält. Also es gibt keine Kirche, also der uns sagt, was ist richtig und was falsch ist. Das heißt, das, was früher halt oft in den Dörfern so war, dass es halt irgendwie so gewisse Autoritäten gab, die halt einfach das Wirtschaften auf dem Dorf oder die Beziehungen innerhalb der Familie einfach strukturiert haben und Ordnung gegeben haben, das fällt für uns ja weg. So. Das heißt, jedes einzelne Mitglied muss jetzt also selber in der Lage sein, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen in diesen Gemeinschaften, in diesen wirtschaftlichen Gemeinschaften. Und das heißt, wir alle zusammen müssen wachsen. Wir müssen kooperationsfähig werden. Wir sind das nicht gewohnt. Wir sind nicht mehr gewohnt, auf Basis von Gemeinschaften zu wirtschaften. Und wir entwickeln die Art und Weise, wie wir wirtschaften, in diesen Gemeinschaften ja ständig weiter neu, weil wir das Ziel haben, unsere Freiheiten zu maximieren und uns nicht einzuschränken. Ja? Das ist vielleicht auch etwas Spannendes. Also früher waren Gemeinschaften etwas, die natürliche Gemeinschaft ist häufig eher, ist nicht zwangsläufig der Ort, wo Freiheit maximiert wird. Ja? Oder früher schon gar nicht. Ja? Und die intentionalen Gemeinschaften, die haben aber das Ziel zu sagen, hey, wir schließen uns ganz bewusst zusammen, um die Freiheit unserer Mitglieder zu maximieren. Ja.
Geht das dann alles einfacher, wenn so eine Gemeinschaft klein ist? Also muss so eine Gemeinschaft automatisch klein sein, kleine Unternehmen, weniger Menschen, oder ist dem Ganzen keine Grenzen gesetzt, so in der Größe?
Ja, kommt einem ganz drauf an, was man eben erreichen will. Wenn man eben sagt, ich möchte eine ganze Stadt mit Gemüse versorgen, dann ist dort, wo die Gemeinschaft und die Solidarität stattfindet, wahrscheinlich eher verschiedene nahräumlich strukturierte Abholorte. Da kann man dann in den Abholorten wirklich von Gemeinschaft sprechen, im engeren Sinne. Aber natürlich ist es vollkommen legitim, wenn Menschen einfach sagen, hey, wir Menschen in unserer Straße, wir wollen, dass jetzt hier die Kinderbetreuung, die Food Coop oder das Gesundheitshaus existiert direkt für uns und wir kennen uns alle untereinander. Ist also die Antwort, es kommt darauf an, was man erreichen will. Je größer man ist, umso schwieriger wird es natürlich tatsächlich, diesen Aspekt der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Und man muss sich eben genau überlegen, wie schafft man das denn, dann tatsächlich diese gemeinschaftlichen Strukturen aufzubauen, wo Nähe und Solidarität untereinander tatsächlich herrscht. Und auch gerade in Krisensituationen Menschen aufgefangen werden, wenn sie zum Beispiel sogar selbstverschuldet etwas falsch gemacht haben. Das ist in größeren Gemeinschaften, glaube ich, etwas, was ganz bewusst geschaffen werden muss. Oder in größeren Organisationen, präziser ausgedrückt, muss bewusst Gemeinschaft gestiftet werden an bestimmten Orten, was bei kleineren Organisationen mit weniger Mitgliedern, glaube ich, natürlicherweise passiert, dass der Ort, wo Solidarität stattfindet, einfach der Ort ist, wo man auch zusammen wirtschaftet. Es kommt also ganz drauf an, aber auch größere Organisationen können das meiner Meinung nach gut schaffen.
Kann man dann sagen, die Gemeinschaft startet mit der Bieterunde?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, die für mich, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, merke ich. Gemeinschaft oder gerade intentionale Gemeinschaften, ja, du hast es ganz bewusst gesagt, dieses Starten, das ist ein Gegensatz zur natürlichen Gemeinschaft, die einfach existiert, weil du hineingeboren wirst. Bei intentionalen Gemeinschaften gibt es tatsächlich den Prozess, dass Menschen sich sehr bewusst dazu entscheiden, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Der Moment, wo sie sich wirklich committen, zumindest mal fürs erste Jahr, ist tatsächlich dann ja die Bietrunde. Was man aber nicht sagen kann, ist, dass Gemeinschaft einfach existiert, weil man sagt, sie existiert. Ja, Gemeinschaft ist etwas, was ständig neu gestiftet werden muss. Menschen müssen es wollen, miteinander in Beziehung zu gehen und sich aufeinander zu beziehen. Und Ja, und auch bereit sein, untereinander solidarisch zu sein, damit es auch wirklich eine Gemeinschaft ist und man nicht einfach nur dem Namen nach gemeinschaftsbasiert wirtschaftet, sondern auch tatsächlich mit Fug und Recht sagen kann, wir sind eine intentionale Gemeinschaft, die vielleicht über einen bestimmten Zeitraum, aber auch natürlich deutlich länger angesetzt, untereinander solidarisch ist. Und auf dieser Basis, also gerade auf dieser Basis, gute Beziehungen aufbaut, die wiederum es möglich macht, soziale und ökologische Ressourcen zu stärken. So, das ist etwas, das man kann nicht beschließen, Gemeinschaft zu sein. Man muss beständig daran arbeiten und diese Gemeinschaft eben auch stiften. Genau. Und das funktioniert am besten, wenn halt eben alle, also aus meiner Perspektive, am besten, wenn eben alle beteiligten Akteure sich dessen sehr bewusst sind, Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, in Krisensituationen auch selber Lösungen erarbeiten, nicht alles auf den Anbieter, die den Raum aufmacht, eben abschiebt und einfach lernen, Verantwortung für das eigene Handeln in diesen Gemeinschaften zu übernehmen. Weil es eben eine Person gibt, die Ordnung stiftet, müssen sie halt eben alle zusammen Verantwortung übernehmen und Ordnung stiften. Und das ist, glaube ich, ein großer und wichtiger Punkt, wo wir alle noch am Lernen sind.
Ich danke dir, Timo, für die wunderbare Folge. Und euch, ihr lieben Menschen, die die Podcast-Gemeinschaft hier unterstützen, danke ich natürlich auch von Herzen, denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich auch.